Heute hören wir die letzte Predigt in der Predigtreihe zu den unbekannten Gleichnissen. Und ich lese das Gleichnis für heute vor aus dem Matthäusevangelium 18, Verse 21 bis 35. Doch zu schwer. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte ihn: Herr, wenn mein Bruder oder meine Schwester an mir schuldig wird, wie oft soll ich ihnen vergeben? Bis zu 7-mal? Jesus antwortete ihm: Nicht nur 7-mal, ich sage dir, 70-mal 7-mal. Jesus fuhr fort: Das Himmelreich gleicht einem König, der mit den Verwaltern seiner Güter abrechnen wollte. Gleich zu Beginn wurde einer zu ihm gebracht, der ihm 10.000 Talente schuldete. Er konnte ihm nichts davon zurückzahlen. Da befahl der König, er soll als Sklave verkauft werden, ebenso seine Frau und seine Kinder. Verkauft auch seinen ganzen Besitz, so kann wenigstens ein Teil zurückbezahlt werden. Der Mann fiel auf die Knie und flehte den König an: Hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Da bekam der Herr Mitleid mit dem Mann. Er gab ihn frei und erließ ihm die Schulden. Der Mann ging hinaus und traf dort einen anderen Verwalter. Der schuldete ihm 100 Silberstücke. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte: Bezahl deine Schulden. Der andere fiel vor ihm auf die Knie und flehte ihn an: Hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Aber das wollte der Mann nicht. Im Gegenteil, er ging weg und ließ seinen Mitverwalter ins Gefängnis werfen. Dort sollte er bleiben, bis seine Schulden bezahlt waren. Die übrigen Verwalter bekamen mit, was da vor sich ging, und waren empört. Sie gingen zum König und berichteten ihm alles. Da ließ der Herr seinen Verwalter zu sich kommen. Er sagte zu ihm: Du böser Mensch, deine ganzen Schulden habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Und du? Warum hattest du kein Erbarmen mit dem anderen Verwalter, so wie ich mit dir? Voller Zorn übergab er ihn den Folterknechten, bis seine Schulden bezahlt waren. So wird mein Vater im Himmel auch euch behandeln, wenn ihr eurem Bruder oder eurer Schwester nicht von Herzen vergebt.
Okay. Ja, man muss sich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen, hier vorne in der neuen Einrichtung so zu stehen. Eine kurze Anmerkung, ihr habt es wahrscheinlich gerade schon gehört. Tut mir leid, dass gerade heute das mit der schönen neuen Glaswand nicht geklappt hat. Die Tür hakte nicht richtig ein, das wäre zu gefährlich gewesen. Aber das ist eine von vielen Dingen, die sich hier noch einspielen müssen. Auf jeden Fall freue ich mich auch sehr, dass wir hier angekommen sind und dass wir uns so langsam ja jetzt auch hier einrichten können und einleben können. Muss ich mal gucken, ob das hier geht. Ich glaube, nicht so richtig. Ich nick dir jetzt einfach immer zu. Genau. Ja, worum geht's heute Morgen? Dieses Gleichnis, was wir gerade gehört haben, das ist vielen ja gar nicht so unbekannt. Wenn mein Bruder oder Schwester an mir schuldig wird, so fängt der Petrus hier dieses Gespräch an. Und ich habe überlegt, wie kann ich das am Anfang so ein Stück deutlich machen, auch so gefühlsmäßig, worum geht es hier eigentlich? Stellt euch folgende Situation vor. Eine Familie hat nach langer Zeit endlich die Gelegenheit, mal einen neuen Wohnzimmertisch zu kaufen. Etwas höherwertig und dann passend dazu auch die Polsterstühle. Sie freuen sich so an der natürlichen, schönen Holzoberfläche. Und dann kommt der 14. Geburtstag des Sohnes. So eine fröhliche Freunderunde. Essen, quatschen, spielen, was trinken. Fühlt euch wohl, fühlt euch wie zu Hause. Wir sind in der Nähe, lassen euch mal ganz in Ruhe. Die Stimmung ist super, wird ausgelassen, am großen Tisch gefeiert. Man erfindet die lustigsten Spiele. Ja, und am nächsten Morgen beim Aufräumen, dann das große Entsetzen. Die Tischplatte ist übersät mit dicken, sichtbaren Katschen und Kratzern. Auf zwei Stühlen rote Stofflecken im Stoff, die vermutlich nicht so schnell wieder rausgehen. Ja, keiner ist es gewesen. Oder irgendwie alle. Spuren, die bleibende Erinnerungen hinterlassen an diesem Abend und bei jeder Mahlzeit. Spuren? Ja, wir hinterlassen Spuren. im Leben miteinander, auch im Arbeiten miteinander. Spuren, die nicht mal ebenso wegzuwischen sind. Wenn das doch nur solche Spuren auf einem Holztisch wären. Die Spuren, um die es heute geht, die sind nicht so sichtbar, aber oft viel tiefer. Und die haben viel längere Auswirkungen in unserem Leben. Es geht darum, wenn jemand schuldig geworden ist an uns. Durch Worte, durch Sätze, die so eine ziemliche Kerbe hinterlassen haben in unserer Seele. Durch Fehler, durch ein echtes Versäumnis, durch Enttäuschung. Ja, das ist weit größer als so ein Rotweinfleck. Oder ja, sogar durch bewussten Missbrauch meines Vertrauens, meiner Persönlichkeit, meines Schutzraums, der mir doch immer so sicher schien. Und manchmal ist das Menschen völlig bewusst. Manchmal aber überhaupt nicht so. Als ob jemand mit dicken Wanderstiefeln jemand anderem mit leichten Sandalen kräftig auf die Füße tritt und auf die Zehen. Manchmal ist das Jahre her, aber immer noch da. Ja, und man sagt so schön oder im Sprichwort gesagt, Zeit heilt alle Wunden. Das gilt nicht automatisch für solche Verletzungen, die andere unserer Seele zufügen. Ja, und wenn euch das jetzt vielleicht zu heftig ist, denkt doch einfach an die kleinen und etwas größeren Spuren, die wir untereinander hinterlassen im Alltag, wenn wir zusammen sind. Und auch das Zusammenleben in einer Gemeinde ist davon nicht ausgenommen, dass Menschen einander schuldig werden. Das 18. Kapitel, in dem dieses Gleichnis steht, das wird die Gemeinderede von Jesus genannt. Und hier geht es konkret um Situationen unter Schwestern und Brüdern. Dieses Wort Brüder im Originaltext kommt öfters vor. Und das macht das Thema überhaupt nicht leichter, sondern oft noch schwerer. Denn das sollte doch hier eigentlich nicht passieren, oder? Unser geistlicher Anspruch, der ist hier ein ganz anderer. Und wenn es doch vorkommt, und das tut es immer wieder, vielleicht nur im Kleinen, wo wir uns kräftig übereinander geärgert haben, weil wir Menschen bleiben, dann können wir nur sehr schwer und auch nicht angemessen damit umgehen. Machst du mal weiter? Ja. Wie gehen wir selbst damit um, wenn jemand an uns schuldig wird? Meist ist das ja keine direkte Aufarbeitung, keine direkte Antwort. Manchmal merken wir ja solchen Ärger, solche Verletzungen, auch Schuld, erst wenn es ruhiger um uns geworden ist, wenn die Situation vorbei ist, wenn derjenige manchmal auch gar nicht mehr da ist. Ja, und wer schafft es dann nochmal, so einen bewussten Anlauf zu machen? Oft halten wir das lange, aber fest, manchmal Jahre. Das kann Jahre zurückliegen und wir haben es vielleicht bewusst ins Unterbewusste abgelegt. Ja, und auch wenn die Erinnerung wieder hochkommt, dann können solche Gefühle sich davon auch getrennt haben. Und sie wurden in ein ganz anderes Kellerregal abgelegt. Ja, in der Erinnerung können die Gefühle, die dazugehören, plötzlich ganz woanders landen. Und auch wenn wir es wieder in die Hand nehmen, dann kann es nicht nur ein Schmerz sein, sondern auch ein Machtfaktor. Und gerade dann, wenn ich vor demjenigen, ja, so in die Defensive geraten bin, ihr kennt das vielleicht, so eine spitze Bemerkung, so eine kleine Anspielung. Und das holt das Alte wieder hoch und wird zum Gegengewicht in meiner Hand. Und ich finde das so bezeichnend, dass in diesem Gleichnis hier, ihr habt es ja gerade gehört und gelesen, dieser kleine Schuldner tatsächlich im Gefängnis landet. Das mag damals üblich gewesen sein. Ich musste an den Ausspruch einer Psychologin denken, den ich gehört habe. Und ich weiß nicht, ob sie dieses Gleichnis kannte. Und sie hat Folgendes gesagt: An Schuld festhalten, das bedeutet, jemanden in ein unsichtbares Gefängnis sperren und ich halte den Schlüssel in der Hand. Ja, jemanden bei seiner Schuld behaften, das kann bedeuten, ihn unsichtbar gefangen zu halten. Ich sage später noch, wie dieses Zitat weitergeht. Aber hier wird schon deutlich, wie viel Kraft und wie viel Aufmerksamkeit es doch kosten kann, auf diese Weise einen Gefangenen sozusagen festzuhalten, in Schach zu halten. Ob nun so oder so, Schuld, die liegen bleibt, die blockiert nicht nur mein Verhältnis zu meinem Nächsten, sondern sie blockiert auch mich selbst. Auch wenn man zur Zeit Jesu wahrscheinlich nicht auf diese Weise die Schuld reflektiert hat. Das, was sie bei Menschen bewirkt hat, das war vermutlich damals nicht grundlegend anders. Ja, und wenn ich mir diesen Jüngerkreis vorstelle, in dem diese Szene spielt hier gerade, mit diesen so grundverschiedenen Persönlichkeiten, die jeden Tag zusammen waren. Stellt euch mal vor, 3 Jahre lang zusammen unterwegs in einer ganz engen Gemeinschaft. Ja, dann ist diese Frage, die der Petrus hier stellt, überhaupt nicht überraschend. Wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir schuldig wird, vergeben? Ob er sich ja selbst dabei meinte oder ob er einfach die Rollen in Gedanken auch vertauscht hat? Ich weiß es nicht. Ich glaube, diese Frage, die steckte genauso mit da drin. Wie kann das denn überhaupt gehen? Jemanden vergeben. Und mit Sicherheit hat er auch die einzelnen Begegnungen Jesu vor Augen, die sie erlebt haben. Wie er den Menschen gegenüberstand, so einer Ehebrecherin, diesen Zöllnern und Sündern oder dieser sogenannten Sünderin, die Jesus die Füße salbt. Ich bin mir sicher, so viel Vergebung war für viele damals eine echte Zumutung. Aber Petrus wäre ja nicht Petrus, wenn er nicht auch schon einen ganz konstruktiven Vorschlag hätte. Und er sagt, wie oft soll ich vergeben? 7-mal? Das war die Zahl Gottes, die heilige Zahl. Und für ihn war das rund. Will aber auch sagen, damit bin ich vor Gott auf jeden Fall auf der richtigen, auf der sicheren Seite. Auch wenn es anders danach dann anders aussieht und mir vielleicht irgendwann die Hutschnur reicht und ich sagen muss, jetzt ist die Grenze der Vergebung aber auf jeden Fall erreicht. Bin ich dann nicht irgendwann aus der Pflicht entlassen? Zu vergeben? Und außerdem ist zu viel Vergebung pädagogisch auch nicht unbedingt hilfreich. Denn was bewirkt es bei jemandem, wenn ich immer wieder großzügig darüber hinwegsehe? So könnte man das ja auch verstehen. Die Antwort Jesu, die hat den Petrus kalt erwischt. Nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Und das heißt jetzt nicht für die Schnellrechner unter uns, nach 490 Mal kannst du Schluss machen, sondern das heißt immer. Und diese Antwort, die ist ebenso radikal wie manche anderen Antworten, die Jesus in der Bergpredigt zum Beispiel gibt, wenn er über seine Feinde, über die Feinde redet. Die Vergebung gegenüber deinem Nächsten, die kann gar keine Grenze haben. Einen weiter. Und dann erzählt Jesus den Grund. Ja, und das tut er mit dieser Gleichnisgeschichte von diesem Mann, von diesem Verwalter, der in 2 ganz unterschiedlichen Beziehungen lebt. Nämlich nach oben sozusagen zu seinem König und dann nach nebenan zu seinen Kollegen. Und dabei erlebt er und lebt er 2 ganz verschiedene Rollen. Zunächst selber als ein Schuldner, der nicht ein noch ausweist, und dem sein Gläubiger eine unvorstellbar hohe Summe erlässt. Und dann, gerade befreit von der Last, die sein ganzes Leben erdrückt hat, wird er auf einmal zum Schuldeneintreiber bei jemandem, der ihm nur einen winzigen Bruchteil dieser großen Summe schuldet. Und dann fällt der, der so viel erlassen bekommen hat, er fällt am Ende wieder aus der Gnade heraus. Was sagt Jesus hiermit über die Vergebung? Das Erste, ich lebe selber von Gottes großer Gnade. Und diese Geschichte, die hält uns ja zunächst vor Augen, wie sehr wir in Gottes Schuld stehen. Wenn wir das jetzt so hören, ich weiß nicht, wie es euch geht, dann ist das so theologisch richtig. Und das haben wir schon so oft gehört. Wir sind vor Gott schuldig. Ein bekannter, richtiger Satz. Aber können wir das an unser Herz ranlassen? Als ein braver und frommer Junge damals, kann ich mich noch genau erinnern, wenn ich das so in der Jungschar gehört habe, habe ich immer gesagt, nee, vom Prinzip her schon, aber Sünde vor Gott, ist das wirklich so viel wie 10.000 Zentner oder Talente Silber? Ein Ausleger, der hat das mal versucht umzurechnen in der Größe von der damaligen Zeit. Und er hat herausgefunden, dass so ein typisches Segelschiff zur Zeit von Cäsar ein Talent gekostet hat. 10.000 übliche normale Segelschiffe. Das ist eine Größenordnung. Um die geht's hier. Kämen mir da nicht 100 Silbergroschen viel realistischer vor? So viel Schulden kann ein Mensch in seinem Leben überhaupt nicht aufhäufen. Aktiv machen. Und bis ich irgendwann immer mehr begriffen habe, dass es hier überhaupt nicht um größere oder kleinere Schulden geht. Es geht nicht um die Menge von Fehlern, die wir machen. Schuld vor Gott hat eine andere Qualität. Sonst müsste in der Geschichte dieser Mann ja nicht mit seinem ganzen Leben und mit seiner ganzen Familie dafür einstehen. Das griechische Wort für Sünde, Hamartia, das kommt eigentlich aus der Sprache der Bogenschützen. Und das heißt eigentlich wörtlich verfehlt. Ziel verfehlt, nicht getroffen. Und wenn man sich das mal so überlegt, ich nehme jetzt mal Sportbogenschützen, da macht es überhaupt keinen Unterschied, ob ich, wenn ich jetzt keine Zielscheibe habe, sondern etwas treffen will, ob ich 10 Zentimeter vorbeischieße oder einen Meter. Das ist immer 100% verfehlt. Und so habe ich Sünde und Schuld für mich ganz neu buchstabieren müssen. Ich lebe immer wieder an Gott vorbei. In meinem Blick, in meinen Gedanken und dann auch in meinen Worten, in meinen Handlungen. Und das ist Schuld. Und dann bedeutet Vergebung für mich, dass Gott von sich aus seine Beziehung zu mir dennoch nicht beendet. Sondern da, wo ich in meinem Leben an ihm vorbeilaufe, dass er sich aufgemacht hat in meinem Leben, um mich da zu holen. Dass ich meinen Platz bei ihm nicht verliere. Als vorletzte Woche dieses Kreuz hier angeliefert wurde und aufgehängt wurde, da ging es mir wahrscheinlich ähnlich wie vielen von euch, wenn man da hinguckt. Das hat mich sehr bewegt, dieses raue und gebrochene Holz. Ja, sogar diese Kerben, in denen ich spontan solche Peitschenhiebe erkannt habe für mich. Und wenn ich da auf dieses Kreuz geguckt habe und heute gucke, dann wird mir das nochmal bewusst, nochmal richtig bewusst, was es Jesus für einen Preis gekostet hat, um mir das zu schenken, was ich ihm schuldig geblieben bin und immer wieder schuldig werde. Und das ist mit 10.000 Zentnern nicht zu bezahlen. Und von dieser Vergebung lebe ich, leben wir. Und das ist noch viel mehr als 7 mal 70 mal. Das Zweite, Vergebung weitergeben. Dieses große Geschenk, das haben wir aber bekommen, damit wir es weitergeben, damit wir diese Vergebung auch untereinander leben. Und das sind diese beiden Linien des Kreuzes. Das kann man sich gerade an dieser Geschichte total gut merken, die zusammengehören. Nicht nur die von oben nach unten. Das im Gleichnis, ja, diese Linie zwischen dem König und diesem Menschen, was da passiert. Sondern ebenso die Waagerechte von rechts nach links, die dann zu dem Nachbarn, zu dem Kollegen, zu den Menschen, die mit mir auf dem Weg sind, spürt und führt. Und wenn wir das trennen, dann wäre das so, als würden wir die beiden Balken des Kreuzes auseinanderreißen. Jesus sagt, es ist im Grunde unmöglich, dass wir in vollen Zügen von Gottes Vergebung leben und diese Gnade in uns aufnehmen und sie nicht weitergeben, sondern unseren Nächsten bei der Schuld behaften. Jemand hat das so erklärt, versucht doch einfach mal ganz tief einzuatmen, so tief wie es geht, und das festzuhalten. Geht nicht. Irgendwann gibt man um. Es muss wieder raus. Und umgekehrt gilt genau das andere. Versucht mal, die Luft aus den Lungen völlig rauszulassen, also ganz tief auszuatmen, so weit wie es geht, und dann zu deinem Nachbarn zu sagen, ich vergebe dir. Das war mir so plastisch, wie das zusammenhängt. Das geht gar nicht, eins ohne das andere. Und das kann nur gelingen, wenn wir dieses Geschenk der Vergebung selber tief in uns aufnehmen, so die Kraft bekommen, den Weg der Vergebung zu gehen. Und wisst ihr, wo das noch deutlich wird? In dem Gebet, das wir hier jede Woche, jeden Sonntag beten. Da gibt es nämlich einen sehr gefährlichen Satz. Ich weiß nicht, ob ihr das schon so bewusst gemerkt habt. Wir sagen, vergib uns unsere Schuld so, jetzt sage ich mal, in dem Maße, wie wir auch vergeben unseren Schuldigern. Und wenn wir uns diesen zweiten Satz verweigern, dann bricht diese Bitte in sich zusammen. Manchmal denkt man ja, es ist die Folge, also du vergibst uns und dann vergeben wir auch unseren Schuldigern. Nein, es ist umgekehrt in dieser Bitte, wenn wir sie wirklich wörtlich nehmen. Und das ist die harte Seite in diesem Gleichnis. Wenn wir all dem, was Jesus uns geschenkt hat, anderen die Vergebung verweigern, dann setzen wir die Gnade aufs Spiel. Ein Ausleger, der sagt es so, die Gnade ist etwas, das verwesen kann, wenn wir sie nicht weitergeben. Hart. Helmut Thielicke. Und sein Zeitgenosse Dietrich Bonhoeffer, der spricht von der billigen Gnade. Das heißt, wir empfangen ganz viel, aber es hat keine Folgen und keine Konsequenzen in unserem Leben. Das nennt er billige Gnade. Das ist schwer auszuhalten, ich weiß. Und mir geht es so und es passt auch nicht so zu dem Bild eines lieben Gottes, was hier am Ende steht. Wie Gott am Ende tatsächlich mit unserem Unvermögen umgehen wird, ob er seine Vergebung tatsächlich davon abhängig macht, ob uns das Vergeben gelingt, das kann ich nur ihm selbst überlassen. Aber ich kann hier in diesem Gleichnis eins spüren. Bei Jesus ist hier ein absolut neuralgischer Punkt erreicht, worüber er spricht. Das ist nicht irgendein Thema, nicht irgendein Add-on, was noch nett ist im Glauben, in der Nachfolge, sondern für ihn ist es das Zentrum, denn er hat selbst diese Vergebung am Kreuz so teuer für uns erkauft durch sein Sterben und Auferstehen. Wie sieht es jetzt konkret aus? Zum Schluss noch einige kurze Sätze, die uns helfen können, diesen Weg zu gehen. Das eine, vergeben heißt selber frei werden. Wenn Jesus die Vergebung hier so alternativlos in den Raum stellt, dann geht es ihm nicht nur um die, die uns etwas schuldig werden, sondern es geht ihm zunächst vor allen Dingen um uns selbst. Ich hatte eben von diesem unsichtbaren Gefängnis zitiert, in das wir einen Menschen geben, wenn wir bei ihm bei seiner Schuld behaften. Und das kostet uns selbst Kraft. Und wenn wir jemandem etwas nachtragen, dann sind wir diejenigen, die das tragen müssen. Und dieses Zitat der Psychologin, das geht noch weiter. Sie sagt, vergeben bedeutet, jemanden aus dem Gefängnis entlassen und dabei merken, dass ich selbst der Gefangene war. Jemanden aus dem Gefängnis entlassen und merken, dass ich selbst der Gefangene war. Jesus möchte, dass wir frei werden von dieser Last, die eine Schuld für beide Seiten bedeutet. Für beide, aber frei auch von dem Wunsch nach Vergeltung und Ausgleich. Denn beides kann uns letztlich nicht das geben, was wir eigentlich brauchen. Dass wir selbst heil werden von den Verletzungen, von Spuren, die wir empfangen haben. Und das geht nur, indem wir den anderen freigeben, ihn entlassen. Er soll keine Macht mehr über mich haben. Das Zweite, was aber ebenso dazu gehört, vergeben, nimmt das Geschehene ernst. Vergeben bedeutet nicht, das war doch alles nicht so schlimm. Vergeben bedeutet auch nicht, Schwamm drüber. Vergessen wir es einfach. Und gerade das sagt der König in dem Gleichnis, ja, ganz anders. Er benennt die Schuld. Er bringt zunächst das Recht ohne Abstriche zur Geltung. Und die Summe und der Schaden wird klar benannt. Zur Vergebung gehört dieser schwere Weg. Das, was gewesen ist, noch einmal auszusprechen, zu benennen, nicht einfach unter den Teppich zu kehren. Und wenn etwas offen beim Namen genannt wird, das ist ja ganz oft so, dann verliert es auch etwas von seiner Macht. Und die Vergebung, die bekommt ein deutliches Gegenüber, an dem sie wirken kann. Und nicht ohne Grund ist direkt in diesem Gleichnis bei Matthäus davor, den müsst ihr vielleicht mal auch in dem Zusammenhang lesen, das Thema, sündigt dein Bruder an dir, so gehe hin. Und nicht immer ist das so direkt möglich. Aber es gibt auch Wege, das Geschehene für sich persönlich noch einmal auszusprechen, vor einem vertrauten Menschen und vor allem vor Gott. Aussprechen. Noch einmal bewusst, um es dann ablegen zu können. Und deshalb das Dritte, die Schuld bekommt einen Ort. Es gibt Situationen, da ist die direkte Aussprache nicht möglich. Auch, dass es zur Versöhnung kommt, was wir uns so wünschen würden. Weil Wege sich endgültig getrennt haben oder weil derjenige nicht mehr lebt. Das macht Vergeben oft schwer, aber so wichtig Versöhnung ist, davon ist nicht abhängig, dass ich vergeben kann. So wichtig die Versöhnung als das Ziel ist. Um frei zu werden von fremder Schuld, da braucht es für die Schuld einen anderen Ort, an dem sie einen Platz findet und nicht wieder zurückgeschoben wird. Und da kann man das Wort vergeben beim Wort nehmen. Wir kennen das aus einem anderen Zusammenhang. Ich weiß noch, wie ich in Studienzeit von Tür zu Tür ging damals noch, um ein Zimmer zu suchen. Da sagte derjenige dann, tut mir leid, das ist vergeben. Das war zwar in dem Fall eine schlechte Nachricht, aber das bedeutet, es ist an jemand anderen gegeben. Und was bedeutet das im Blick auf unsere Schuld? Was kann es Schöneres geben, daran zu glauben, dass Jesus derjenige ist, an den das alles schon gegeben wurde und der für mich das Recht aufrichtet? Und so wie er am Kreuz selbst den Ort angerufen hat, an den er gehen konnte mit der Schuld. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und schließlich, wenn wir diesen Weg gehen können, dann gehört auch das Letzte dazu oder das Vorletzte. Vergeben ist die Entscheidung, das Geschehene auch ruhen zu lassen. Wie schnell Wunden verheilen, das hängt auch daran und damit zusammen, ob ich sie in Ruhe lasse oder ob ich immer wieder anfange zu kratzen. Wir dürfen mit vergebener Schuld bei Gott einen Platz finden und dann dürfen wir es auch ruhen lassen, sodass er Heilung schenken kann. Das waren einige Spuren der Vergebung. Und wem das alles vielleicht jetzt zu groß oder zu schwer ist, denkt einfach daran, wie auch im Kleinen wir immer wieder auch miteinander, auch unbarmherzig umgehen, ohne zu merken, dass die Ansprüche, die wir aneinander stellen, wir selber nicht füllen können oder auch das, worauf wir so stolz sind, letztlich ein Geschenk von Gott ist und Gnade ist. Wir wollen jetzt als Abschluss dieser Predigt etwas tun, Ihnen und euch die Möglichkeit geben, das wirklich auch ein Stück greifbar zu machen. Die Julia hat hier Steine mitgebracht und die sind nicht unbedingt sauber. Das ist so. Das hinterlässt Spuren. Und wer mag, kann während der Musik, der Lieder nach vorne kommen und darf so einen Stein nehmen und unter dem Kreuz, da ist ein Korb.
Und nochmal bewusst mit diesem Stein ans Kreuz zu gehen und diesen Stein abzulegen und zu sagen, vielleicht in einem stillen Gebet, Gott, ich möchte das loslassen. Das, was ich selber an Schuld spüre, aber auch das, was andere an Spuren bei mir hinterlassen haben. Und wir wollen das dann beschließen mit einem Gebet, das ihr mitsprechen könnt, wenn ihr magt.